Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die meisten Menschen hören gerne Musik. Und viele Menschen singen auch, und sei es unter der Dusche oder in der Badewanne. Bei vielen, muss man dann sagen, ist es auch gut so. Bei Deutschland sucht den Superstar wundert man sich ja, wer alles meint, singen zu können. Jurymitglied Dieter Bohlen ist ja bekannt für seine schonungslosen Kommentare. Zu einem Kandidaten hat er gesagt, du hast schwach angefangen und stark nachgelassen. Und zu einem anderen, sonst sagt man den Kandidaten immer, gib nicht auf, aber bei dir würde ich eine Ausnahme machen. Und das erinnert an den Auftritt eines Chors in einem Dorf, wo der Veranstalter ganz irritiert ist und sagt, ich habe doch gehört oder gelesen, es kommt ein gemischter Chor, aber ich sehe nur Herren. Da sagt der Chorleiter, das ist ein gemischter Chor. Die eine Hälfte kann singen, die andere nicht. Und noch ein Schmankel für die Musiker unter uns. Da treffen sich zwei Dirigenten auf einer Chorleitertagung und da fragt der eine, wie geht es dir? A-Dur. Wieso A-Dur? Drei Kreuze. Eine nervige Frau, zwei verzogene Kinder. Dass in einer Kirche geistliche Lieder gesungen werden, das versteht sich natürlich von selber. Ist recht, wenn natürlich ein freudiger Anlass ist, so wie heute bei einer Taufe oder bei einer Konfirmation oder bei einer Hochzeit. Und dass auch in einer Liederhalle und manchmal Gospels gesungen werden, in einer Turnhalle, Spirituals zu hören sind, alles nichts Besonderes. Aber dass Menschen, denen es so richtig dreckig geht, dass solche Menschen Loblieder singen, das ist ungewöhnlich. Und dass in einer Gefängniszelle keine Klagelieder zu hören sind, sondern Lobeshymnen, das ist außergewöhnlich. Und wir haben diese Geschichte vorhin gehört von Paulus und Silas in der Apostelgeschichte. Und da sind diese beiden im Gefängnis und sie singen aus vollem Hals. Und zwar singen sie fromme Lieder, und das ist was völlig Neues, was Ungewohntes. Und weil diese Aufführung, könnte man sagen, diese Aufführung in diesem Gefängnis in Philippi so eindrücklich war, deswegen wird seither in vielen Arten von Gefängnissen gesungen. Das neu bezogene Haus kann auch ein Gefängnis sein. Wenn sich die Ehepartner nur noch anschweigen oder wenn die Kinder auf Abwege geraten. Der Arbeitsplatz kann wie ein Gefängnis sein, wenn die Kollegen sich gegenseitig mobben. Das kleine Apartment im Altenheim kann wie ein Gefängnis sein, wenn der Mensch den Eindruck hat, ich wurde von der Familie einfach abgeschoben. Und weil es so viele Gefängnisse gibt, in denen wir leben und leiden, deswegen tun wir gut daran, zu schauen auf diese Lobgesänge in der Mitternacht in der Apostelgeschichte 16. Und es gibt zwei Besonderheiten in dieser Geschichte. Die erste Besonderheit ist eben, habe ich ja schon gesagt, die Gefesselten singen wie entfesselt. Das ist merkwürdig, dass die da singen. Obwohl sie eingesperrt sind, angekettet, strenge Sicherheitsverwahrung. Und wenn man die Verse vorher liest, wird deutlich, man ist nicht zimperlich mit denen umgegangen. Körperliche Misshandlung, menschenverachtende Folter. Und das Ganze nicht, weil die jetzt was angestellt hätten, sondern eigentlich nur, weil sie den Glauben an Jesus bezeugt haben, wegen ihres christlichen Glaubens. Und so sitzen sie im Gefängnis, aber sie lassen sich den Mund nicht verbieten. Und nachts, Mitternacht, da fangen sie an zu singen. Das ist merkwürdig, aber vielleicht auch doch nicht so ganz merkwürdig. Ich glaube, dass die beiden das getan haben, was sie einfach sonst auch getan haben. Dass das gar nicht so außergewöhnlich war, vielleicht nicht gerade an der Mitternacht, aber dass sie eben sozusagen ihr Abendgebet, ihr Nachtgebet nach hinten verschoben haben. Mitternacht, das ist ja, hat ja auch eine tiefe Bedeutung. Mitternacht, das ist sozusagen die völlige Dunkelheit. Das ist ja auch so ein Ausdruck für eine Lebenserfahrung, wo es ganz dunkel wird, ganz finster wird, wo alles ausweglos erscheint, wo noch kein Lichtstrahl da kommt. Aber da fangen die nicht an zu jammern und zu klagen, sondern zu loben. Ich bezweifle, dass dieser Gesang liturgisch astrein war. Die haben damals natürlich auch nicht aus dem Gesangbuch gesungen oder aus einem neuen Liederbuch. Es ist nicht wichtig, ob jemand ein altes Lied singt oder ein neues Lied, ein Lied aus dem 16. oder aus dem 21. Jahrhundert, ob jemand ein Lied aus dem Gesangbuch singt oder von der Folie. Das ist alles nicht entscheidend. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass diese Lieder wirklich aus unserem Inneren, aus unserem Herzen herauskommen. Und warum stimmen die beiden keine Klagelieder an? Warum lamentieren die nicht? Das würde man doch jetzt eigentlich erwarten, ja, wenn man so behandelt wird, wenn einem sowas widerfährt, dass man dann anfängt und zu sagen, Gott, warum lässt du das zu? Wir sind für dich unterwegs. Für dich setzen wir uns ein und die Folge ist, dass wir jetzt hier landen. Warum werden wir so ungerecht behandelt? Natürlich darf man auch klagen und weinen und den Schmerz ausdrücken. Gott sei es geklagt. Aber ich denke, ganz oft ist es ja so, dass wir eher in der Gefahr stehen, dass wir auch schon bei Kleinigkeiten anfangen, in Selbstmitleid zu verfallen und dass wir dann nicht mehr auf Gott schauen, nicht mehr auf seine Möglichkeiten, sondern nur noch auf unsere Schwierigkeiten. Und die beiden singen Loblieder, weil sie sich wohl an das erinnern, was Gott bisher mit ihnen gemacht hat und ihnen geschenkt hat. Und sie erinnern sich an das, was Gott ihnen geschenkt hat, und da fällt ihnen viel ein. Seine Liebe, seine Vergebung, das Geschenk des Glaubens, ein Vorrecht, Gottes Mitarbeiter zu sein. Und sie stimmen Loblieder wohl auch deswegen an, weil diese gute Nachricht von Jesus ja nicht nur Probleme gebracht hat und Widerstand, sondern auch auf offene Türen und Herzen gestoßen ist. Ich habe es ja vorhin gesagt. Die erste Begegnung war in Philippi mit dieser Lydia und mit ihrer Familie. Menschen, die das Herz geöffnet haben, die Christen geworden sind. Sie stimmen Loblieder ein, weil sie merken, Gott handelt, Gott wirkt, Gott ruft Menschen seine Nachfolge. Und direkt, das war ja auch der Grund, warum sie ins Gefängnis gekommen bin, sie haben gemerkt, Gottes Wort ist überlegen über die dunklen und bösen, finsteren Mächten des Teufels. Kurz zuvor ist eine Frau ihnen begegnet, die hatte einen Wahrsagegeist. Und der Paulus hat sozusagen diesen Wahrsagegeist geboten und er ist ausgefahren aus dieser Frau. Und es wurde deutlich, Gottes Macht ist größer als die Macht der Dunkelheit und der Finsternis. All das haben sie erlebt und deswegen haben sie gelobt. Es gibt so einen alten Satz, der heißt, Klagen lässt verzagen, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Da steckt die ganze Wahrheit drin. Klagen lässt verzagen, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das war ihr Rezept. Singen an das, Erinnerung an das, was Gott Gutes getan hat. Das war das Erste, die Gefesselten singen wie entfesselt. Und die zweite Besonderheit in dieser Geschichte ist, die Gefesselten führen andere in die Freiheit. Die Apostel, obwohl sie sozusagen selber hier gefangen sind, sie sind innerlich frei. Sie sind so frei, dass sie sogar im Gefängnis eine Lippe für Jesus riskieren. Auch wenn vielleicht die anderen Gefangenen gesagt haben, was macht ihr da? Euer Gott hat euch doch schön sitzen lassen. Aber Gott lässt keinen sitzen. Und keine Frage, das Schicksal von Paulus und Silas, das war kein blinder Zufall, sondern das war von Gott geschickt. Es gibt ja von Dietrich Bonhoeffer den berühmten Satz, wo er gesagt hat, Gott kann allem, auch aus dem Bösesten, kann er Gutes entstehen lassen. Und das hat der Bonhoeffer gesagt als Gefangener im Dritten Reich, in der Tegeler Zelle. Gott kann aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen. Und bei Paulus und Silas ließ Gott aus dem Bösesten der Gefangenschaft etwas Gutes entstehen, denn Gott hat einen Plan. Und der Plan Gottes war, er will aus diesem Direktor des Gefängnisses einen Christen machen. Auf diesen Mann hat es Gott abgesehen. Und weil manche Menschen erstmal eine Erschütterung brauchen, um die wichtige Frage des Lebens, die Frage nach Gott zu stellen, schickt Gott ein Erdbeben. Haben Sie sich das schon mal überlegt, warum das bei uns Menschen so eigenartig zugeht? Eigentlich müssten doch alle frisch gebackenen Eltern dankbar auf die Knie gehen, Gott die Ehre geben, Gott loben für dieses große Wunder. Eigentlich müssten doch alle Brautpaare Gott Lobeshymnen singen auf den Erfinder der Liebe, den Stifter der Ehe. Aber das kommt eher selten vor. Die Frage nach Gott taucht leider immer erst dann auf, wenn die Lebensfundamente wackeln. Wenn alles sozusagen wackelt, wenn die ganzen Hoffnungen einstürzen wie ein Kartenhaus, wenn die Beziehung zerbricht, wenn der Arbeitsplatz bedroht wird, wenn eine schwere Krankheit kommt oder ein Todesfall in der Familie, dann auf einmal kommt diese Frage raus nach Gott. Und so war es auch bei dem Gefängnisdirektor. Es war eine heftige Erschütterung nötig. Die Mauern fallen ein und der Direktor fällt aus dem Bett und anschließend fällt er aus allen Wolken. Denn nämlich er stürmt darüber ins Gefängnis. Und es war ihm natürlich klar, dass wenn sowas passiert, wenn die Gefängnistüren aufgehen, dass da kein schräger Vogel natürlich in dem Käfig sitzen bleibt. Und deswegen hat er schon sozusagen das Schlimmste befürchtet, dass alle abgehauen sind. Und das hätte für ihn ganz dramatische Folgen gehabt, denn vorher heißt es ja, er muss dafür sorgen, dass keiner abhauen kann. Und weil er schon sozusagen alle seine Fälle davonschwimmen sieht, greift er zum Schwert, er will sich selber umbringen. Aber weil Christen weder gehässig noch rachsüchtig sind, sondern auch ihre Feinde lieben, und darauf bedacht sind, dass auch diese Menschen Christen werden. Deswegen ruft der Paulus diesen Mann zu, tu dir nichts an. Stopp, halt, mach nichts Falsches. Wir sind doch alle hier. Und das kann er nicht begreifen. Er kann nicht begreifen, dass es hier Menschen gibt, die nicht auf Rache sinnen, die nicht feige abhauen. Und er hat wohl irgendwie ganz plötzlich gemerkt, diese beiden, dieser Paulus und der Silas, die haben etwas in ihrem Herzen, was er überhaupt nicht kennt. Die haben so einen Frieden, so eine Souveränität, so eine Freiheit, so eine unerklärliche Gelassenheit und Geborgenheit, wo er nur träumen kann. Und jetzt dreht sich diese ganze Geschichte auf einmal um. Jetzt merkt er, dass er eigentlich in einem inneren Gefängnis sitzt. Sicherlich äußerlich frei, aber innerlich. Er spürt, dass er ein unfreier Mensch ist, dass er abhängig ist von der Meinung anderer Menschen, dass er gefangen ist in gesellschaftlichen Zwängen, dass er gekettet ist an dunkle Geheimnisse und Sünden. Und auf einmal merkt er, nicht ich bin jetzt hier der Chef und das sind die Armen, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Und jetzt merkt er plötzlich, ich brauche eigentlich jemanden, der mich aus meinem inneren Gefängnis herausführt. Und deswegen fällt er zitternd vor die Häftlinge, die beiden, und sagt, liebe Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und da ist eine große Änderung. Jetzt sagt der Direktor zu den Gefangenen, liebe Herren, nicht mehr ihr religiösen Spinner, sondern liebe Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und liebe Gemeinde, das ist die wichtigste Frage im Leben. Das ist die wichtigste Frage im Leben. Wie kann ich gerettet werden? Das heißt, wie bekomme ich eine intakte Beziehung zu dem Vater im Himmel, zu Gott? Wie wird meine Schuld vergeben? Wie wird mein Leben heil? Wie wird meine Sehnsucht gestillt? Und die Antwort lautet, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und alle, die zu dir gehören. Die Antwort, mein Freund, ist Jesus nur allein. So einfach ist das. Er hat alles getan. Jesus hat am Kreuz alles getan. Das haben wir gefeiert. An Karfreitag, an Ostern, er hat die Macht des Todes besiegt. Und weil Jesus für unsere Sünde gestorben ist, weil Jesus die Macht des Todes gebrochen hat, deswegen glaube an den Herrn Jesus. Das heißt, vertrau dich ihm an, geh eine Beziehung mit ihm ein, dann wirst du gerettet und auch die, die zu dir gehören. Und deswegen heißt es eigentlich nicht, was muss ich tun, um gerettet zu werden, sondern eigentlich, ja, es ist schon alles getan. Und deswegen taufen wir ja auch kleine Kinder. Wir taufen kleine Kinder ganz bewusst, um deutlich zu machen, diese Kinder haben ja noch nichts getan. Auch nichts für Gott irgendwie getan. Aber das gilt schon. Jesus hat alles für dich getan. Du darfst zu ihm gehören. Wir brauchen nur das Vertrauen, dass wir uns darauf verlassen, dass wir uns an Jesus anbinden. So einfach ist das. Glaube an Jesus. Sag, ja, ich möchte zu dir gehören, Jesus. Vergib mir meine Sünde, Jesus. Zeig du mir den Weg, ich will zu dir gehören. Und wer diesen Schritt wagt, der fängt ein neues Leben an. Und jetzt fängt dieser Mann an, sozusagen diesen Gefangenen zu helfen. Vorher hat er sie und die anderen haben sie mit Fußtritten traktiert. Jetzt beschafft er Wasser, mit dem die Wunden gewaschen werden. Und es gibt einen ganz erstaunlich kurzen Katechismusunterricht. Und dann wird die ganze Familie, die ganzen getauft. Wird Kaffee gekocht, die Festtafel gerichtet, die Kerzen angezündet. Es findet eine spontane Tauffeier fest. Und mittendrin dieser Direktor, der sich freut, wie ein Schneekönig, dass er Christ geworden ist. Bisher war er ein Mensch mit einem kalten Herzen. Jetzt auf einmal spürt er diese Liebe Gottes. Vorher war er vielleicht wahrscheinlich ein sturer Beamter, der vor den Vorgesetzten katzbuckelte und erbarmungslos auf die Häftlinge eindrosch. Aber jetzt ist er ein freier Mensch und die erste Handlung nach seinem Christwerden ist eine Tat der Menschlichkeit. Statt Wasser und Brot gibt es jetzt Kaffee und Kuchen. Statt kärglicher Aktion das Essen in der Fülle. Und liebe Gemeinde, dann fängt der Jubel an. Christ, der Retter, ist da. Und da wird bereits der Jubel weggenommen, der einmal erklingen wird, wenn der Herr auch das Gefängnis des Todes öffnen wird. Dann wird auch unser Mund voll Lachen und Rühmen sein, wenn Jesus uns am Ende an seine große Festtafel ruft. Und dann dürfen wir einstimmen in dieses große Lob Gottes. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Und alle, die zu diesem Herrn gehören wollen, die sagen Amen.